Deutschlandfunk Kultur. Religionen. Mit Christopher Ricke.
Danke, dass Sie eingeschaltet bzw. heruntergeladen haben.
Ein Freund, ein wirklicher Freund, das ist doch das Größte und Beste und Schönste, was es gibt auf der Welt. Ein Freund, bleibt immer dir Freund, und wenn auch die ganze, die schlechte, die wackelige, alberne Welt von den Augen zusammen, dir fällt ja dann sein, auch niemals betrübt, wenn dein Schatz sich auch nicht mehr liebt. Ein Freund, dein wirklicher Freund, das ist doch der größte Schatz, den's gibt.
Die Freundschaft, um die geht's bei uns heute. Das ist ein wirklich großes Thema mit religiösen Aspekten, mit Mensch und mit Gott. Wenn man sich eine Liste schreibt, was wirklich wichtig ist, dann dürfte in vielen Fällen eine gute Freundschaft mit auf dem Zettel stehen. Und wir beschäftigen uns jetzt mit Freundschaft und ich sprach mit Joachim Nägel. Er ist Fundamentaltheologe, Theologieprofessor und Autor des gerade erschienenen Buchs Freundschaft von der Vielfalt und Tiefe einer Lebensform. Herr Nägel, ich habe ja gerade die Comedian Harmonists angespielt. Ein Freund bleibt immer Freund, auch wenn die ganze Welt zusammenfällt. Und doch kann es passieren, dass auch eine Freundschaft zusammenfällt. Schlimm, oder?
Natürlich weiß jeder, dass es Freundschaften gibt, die nicht halten, dass Freundschaften kaputt gehen können, dass man mit Menschen, mit denen man einmal sehr, sehr vertraut war, in eine Fremdung hineingeraten kann, dass das, was man sich erträumte, womöglich als einen Lebensbund, dass das zerbricht, natürlich. Vermutlich ist der Schmerz, den gerade das uns zufügt, Zeichen dafür, wie emotional und wie sehnsuchtsbehaftet Freundschaften sind.
Wenn ich mich selbstkritisch frage, stelle ich fest, die Zahl echter Freunde, die ist im niedrigen einstelligen Bereich. Das war zu Schul- und zu Studienzeiten noch anders. Wie unterscheidet sich denn Freundschaft aufs Leben gesehen in Jugend und Alter?
Na, dass man immer nur mit wenigen Leuten, mit wenigen Freunden wirklich intensiv befreundet sein kann, das wussten schon die Alten. Den Satz finden Sie schon bei Aristoteles. Freundschaft im echten Sinne des Wortes, die sogenannte Philia Honesti, also die Freundschaft unter edlen Menschen, die sich gegenseitig in die Seele blicken lassen, im echten, tiefen Sinn des Wortes, das ist immer nur mit wenigen möglich. Daneben gibt es andere, es gibt den Sportskameraden, den Vereinskameraden, es gibt Geschäftsfreundschaften. Das sind ja alles völlig legitime Arten menschlicher Beziehung, aber der wirklich intime Freund oder die intime Freundin, davon hat man ein, zwei oder drei, mehr nicht.
Die Freundschaft definiert man so, die Liebe definiert man anders oder definiert man es doch gleich?
Man definiert es gleich und anders zugleich, wenn ich so sagen darf. Vielleicht gehen wir ganz kurz vom Sprachbefund aus. Die Griechen unterscheiden zwischen Eros, Philia und Agape. Eros, das Wort klingt ja auch im Deutschen nach, ist die erotische Liebe. Philia ist die Freundesliebe. Agape, ja, was ist Agape? Agape ist die wohltuende, freundliche, sich zurücknehmende, milde Liebe. Vielleicht vergleichbar ein wenig mit der Liebe, die Eltern zu ihrem Neugeborenen haben, dem sie vor allem eins wollen, nämlich gut sein und sich selber da in ihren Bedürfnissen auch zurücknehmen, weil sie merken, der andere, das Kind in diesem Falle, braucht unsere Fürsorge. Und wenn ich dann zurücktrete, ist das völlig legitim, weil das Kind jetzt groß und stark werden muss und daher unserer Zeit und unserer Hingabe bedarf. Es ist vor allem das Wohl des anderen, das man da im Blick hat. Trotzdem sind diese drei Dimensionen, wenn man älter wird, nicht voneinander zu trennen. Auch einen Menschen, den ich liebe, weil er in einem intensiven seelischen Sinne ein intimer Freund ist, ein Intimus, wie man im Deutschen auch sagt, ist einer, den ich im echten Sinne des Wortes liebe. Da mögen auch erotische Momente dabei sein, wobei das Erotische nicht, überhaupt nicht zu reduzieren ist auf das Sexuelle, sondern ein echter Eros ist eine Anziehungskraft. Ich fühle mich zu jemandem hingezogen. Und genau das scheint mir das Spezifische von Freundschaft im echten Sinne des Wortes auszumachen. Sie ist ein Mittelmedium zwischen Eros und Agape oder im Lateinischen zwischen Amor und Caritas.
Manchmal hat die Freundschaft, der Begriff Freundschaft, ja auch einen etwas bitteren Beigeschmack, wenn sich zum Beispiel ein Paar trennt und man sich dann gegenseitig versichert, wir wollen Freunde bleiben. Was klingt
genau
damit?
Naja, das ist, wie soll ich formulieren, aber wir bleiben doch Freunde. Wer anfängt, eine Liebesbeziehung so ausgleiten zu lassen, hat eigentlich signalisiert, es ist vorbei. Das Wort Freundschaft hat sowieso eine große, schillernde Bedeutungsvielfalt. Also im Lateinischen amicus. Wir kennen auch die sogenannten Amigos. Amigos sind Leute, mit denen man Geschäfte macht und nicht selten krumme Geschäfte. Der eine weiß vom anderen genauso viel wie der andere vom einen. Von daher ist man voneinander abhängig und so schummelt man sich durchs Leben durch. Solche Amigos haben natürlich nichts mit der Amicitia honestorum, der tiefen Seelenfreundschaft, von der Aristoteles oder Cicero oder Platon oder Augustinus oder Thomas von Aquin oder Montaigne oder Hannah Arendt und wie sie sonst alle noch heißen mögen, sprechen.
Sie beschäftigen sich in dem Buch, das über 500 Seiten dick ist, mit dem Alten und mit dem Neuen Testament, mit Platon, mit Augustinus. Es taucht sogar die islamische Mystik auf. Gibt es denn bei diesen verschiedenen Blicken auf die Freundschaft auch Bruchlinien? Gibt es so Punkte, wo man sagt, die haben Freundschaft ganz anders definiert als die?
Das ist merkwürdig. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Also es scheint, wir scheinen es hier tatsächlich so etwas wie mit einem mit einem kulturellen Grundphänomen zu tun zu haben, dass Freundschaft elementar mit Vertrauen zu tun hat, mit Interesse an gemeinsamen Themen, mit Hilfsbereitschaft, mit Zuneigung, mit Freude am anderen. Das scheint so etwas wie ein menschliches Urphänomen zu sein. Und wenn man mal genau hinschaut, die Texte, die das Alte Testament, die Texte, die das Neue Testament oder auch mythische Texte, Texte der muslimischen, der islamischen Sufi miteinander vergleicht, aber auch Texte, wie sie bei Montaigne oder bei Hannah Arendt sich finden. Es ist doch merkwürdig, wie nah uns diese Phänomene sind. Also der unendliche Schmerz, den der biblische David über den Tod seines Freundes Jonathan empfindet, den können wir unmittelbar nachempfinden. Genauso wie wir den Zorn von Wolf Biermann über den Verrat seiner Freunde artikuliert nachempfinden können. Es scheint so zu sein, dass durch die Jahrhunderte hindurch vielleicht doch so etwas wie eine sich durchhaltende menschliche Natur existiert, die hochgradig liebesaffin und freundschaftsbedürftig ist.
Wir sprechen ja gerade in einer Sendung, die sich mit Religionen beschäftigt, und die große christliche Freundschaftserzählung ist die Jesu und seine Jünger. Ist da alles drin, was Freundschaft bedeutet?
Ob alles drin ist, wage ich zu bezweifeln, denn kein einziges Buch schöpft vollständig das Leben des Menschen aus, und auch das Neue Testament ist natürlich ein Buch, das in einer sehr spezifischen, auch kulturell bedingten Zeit entstanden ist. Aber es werden dort unter bestimmten perspektivischen Brechungen eben doch Grundphänomene des Lebens beschrieben. Also, ich nenne euch nicht mehr Knechte, sagt der Herr. Ich nenne euch Freunde, denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater erfahren habe. Ja? Dieser berühmte Satz aus dem Johannesevangelium, da wird deutlich, Jesus lässt seine Freunde Anteil haben an dem ihm Intimsten. Das ist seine Gottesbeziehung. Das, was Jesus in im Grunde nicht mehr artikulierbarer, intimer Nähe zu seinem Gott und Vater im Gebet erfährt, das teilt er seinen Freunden mit und lässt sie daran Anteil haben. Und gerade dadurch wird deutlich, wie nah er seinen Freunden ist und wie sehr er sie in den Rang der Gleichheit erhebt. Und zugleich wird er doch noch einmal in seinem Herrsein unterstrichen. Also Identität und Differenz. Genau dieses merkwürdige Phänomen findet man im Neuen Testament in den Freundschaftsbeziehungen Jesu immer wieder aufs Neue unterstrichen. Und dann haben sie den drastischsten Fall natürlich, dass der sich als der größte Freund Jesu bezeichnete, nämlich Petrus, der ist, der die Klappe ganz weit aufmacht und in dem Moment, wo es spitz auf Knopf ist, von einer Magd sich dumm machen lässt. Du gehörst doch auch zu denen da. Und er sagt, nein, auf gar keinen Fall. Das heißt, die ganze Frage von Feigheit, vom Freundschaftsverrat bis hin zu Judas Iskariot. Freund, dazu bist du gekommen, fragt Jesus ihn. Diese ganzen Abgründe und die ganzen jubelnden Hoheiten von Freundschaftserleben sind im Neuen Testament beieinander. Und von daher sagt dieses Buch sehr, sehr viel über das, was Freundschaft ist.
Was mich in Ihrem Buch etwas überrascht hat, ist das Kapitel Eros als Quell der Gottesbegegnung, die Ekstase der heiligen Teresa. Da habe ich ein bisschen gestutzt und frage jetzt, wie stark sind denn Religion und Eros, befreundet?
Sie sind nicht nur befreundet, sie sind, glaube ich, in ihrem tiefsten Grund sogar eins. Also was lockt mich eigentlich darauf zu setzen, dass in meinem Liebesbegehren und Freundschaftsbegehren etwas aufleuchtet, was noch einmal von mehr spricht als nur meinem Begehren? Denn das ist ja das Merkwürdige des Begehrens, dass ich eigentlich mit ihm nie zu einem Ende komme. Ich will es mal an einem wunderbaren kleinen Liedstrophe von Paul Gerhardt deutlich machen. Das Lied ist bekannt, Ich stehe an deiner Krippen hier. Ein Weihnachtslied. Und in der dritten Strophe heißt es, ich sehe dich mit Freuden an und kann mich nicht satt sehen. Und weil ich nun nichts weiter kann, bleib ich anbetend stehen. Ach, dass mein Sinn ein Abgrund wär und meine Seel ein weites Meer, dass ich dich möchte fassen. Also man schaut den Geliebten an, den Freund, und kommt an kein Ende, weil ein echtes Liebeserleben so etwas wie in Einsfall von Hunger und Sättigung ist. Das ist eine wunderbare Definition dessen, was das Paradies sei. Und diese Definition stammt von keinem Geringeren als dem heiligen Augustinus.
Freundschaft ist also auch Resonanz. Spirituelle Erfahrung kann Hingabe zu Gott bedeuten oder durch sie ausgelöst werden. Also wenn Dietrich Bonhoeffer zum Beispiel in der Gestapohaft schreibt, von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar in der Gestapohaft. Oder wenn etwas kleiner Margot Käßmann vor fast genau 10 Jahren ihre Rücktrittserklärung mit den Worten beendet, du kannst nie tiefer fallen als in Gottes Hand. Haben wir dann da den Kern einer Gottesfreundschaft?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Also vielleicht kann man es mal so formulieren. Wer an Gott glaubt oder wer darauf vertraut, dass es Gott gibt, vertraut darauf, dass der Grund der Welt nicht ein eisiges Schweigen ist, sondern eine Anrede. Dass also bei all dem, was an Merkwürdigkeiten, Absurditäten, Zufälligkeiten und so weiter mir widerfährt, ich im Letzten doch getragen und gehalten bin von einer Kraft, von einer Liebe, die dann auch personal in irgendeiner Weise konnotiert wird, die mich kennt und will und meint und die mich nicht fallen lässt. Also dieser Satz von Margot Käßmann ist natürlich ein ganz wunderbarer Satz. Und was bei Bonhoeffer sich in dem Lied von guten Mächten treu und still umgeben artikuliert, ist ein seltenes Zeugnis von einem tiefen Getragensein, von einer Macht, gegen die alle Mächte dieser Welt wehrlos sind, weil sie Gott ist.
Joachim Nägel, er ist Autor des gerade erschienenen Buchs Freundschaft, von der Vielfalt und Tiefe einer Lebensform. Vielen Dank, Herr Nägel.
Gerne.
Wenn der Braunkohlebagger kommt, dann bleibt später nur ein großer Krater. Wälder werden gefressen, Dörfer zerstört. Das hört irgendwann mal nach dem Kohleausstieg wahrscheinlich auf. Was aber bleibt, sind die Erfahrungen, die Geschichte, die Geschichten. Hier ist eine sehr spezielle aus der Lausitz, erzählt von Gunnar Lammert-Türk. Da wird also 1993 ein Kirchturm vor einem Bagger in Sicherheit gebracht. Er kommt in ein Dorf. Und in dem fehlt die Kirche. Die hatte man nämlich schon zu DDR-Zeiten umgesetzt, auch wegen der Kohle. Also erst die Kirche raus und später der Kirchturm rein.
Heute sieht man nur noch diesen Glockenturm, diesen hölzernen, ja, und ganz Fremde. Die gucken sich das an, ja, gehen auch mal hier rauf. Ja, der stand schon immer hier, nicht wie er aussieht, der stand schon immer hier, so ungefähr nicht.
Erklärt Rainer Hanisch auf dem Kirchplatz in Pritzen in der Niederlausitz. Doch der Schein trügt. Der hölzerne Kirchturm mit seiner ziegelgedeckten Spitze kam erst 1993 nach Pritzen. Und zwar per Hubschrauber. Herübergeflogen vom Dorf Wolkenberg. Das musste damals dem Tagebau weichen. Dasselbe Schicksal drohte auch dem Dorf Pritzen, erzählt Hanisch, der selbst viele Jahre im Braunkohleabbau tätig war.
1978 wurde ja der Beschluss gefasst, damals von der Kreisverwaltung, vom Bezirksamt hier sozusagen, dass Pritzen ja überbaggert werden sollte. Und von da an ging das immer sukzessive, immer wieder mal Jahr für Jahr, dass hier Einwohner dann ausgezahlt wurden, weggezogen sind, die Häuser weggerissen wurden. Die letzten leeren Häuser wurden dann vom Bergbau sogar genutzt, als Werkstätten, als Öllager und was nicht alles.
Pritzen wurde immer verlassener. Von den einst 400 Bewohnern hielten am Ende nur noch 30 aus, und warteten darauf, dass ihr Dorf endgültig der Braunkohleförderung weichen muss. Die meisten Häuser standen da schon nicht mehr. Und die Pritzener Kirche?
Ja, man hat schon Ende der 80er Jahren durch couragierte Menschen darauf gedrungen, diese Kirche zu erhalten. Und dann hat man schon angefangen, Ende der 80er Jahre diese Kirche dann so langsam abzutragen und bei Fetscher irgendwo einzulagern. Da war da gar nicht mal die Rede, von welchem Standort später mal die Kirche wieder stehen sollte.
Nach dem Ende der DDR fand sich dann ein neuer Platz für die Pritzener Kirche. Sie wurde im 30 Kilometer entfernten Spremberg wiedererrichtet. Dorthin waren die Wolkenberger gezogen, nachdem sie ihr Dorf Anfang der 1990er Jahre verlassen mussten. Am neuen Standort sind außen an der Kirche noch die Nummern auf den Feldsteinen zu sehen, die bei ihrem Abbau angebracht wurden, damit sie wieder so aufgebaut werden konnte, wie sie einmal ausgesehen hatte.
Jeder Stein, jeder Dachziegel, jeder Balken ist hier nummeriert worden, Ende der 80er Jahre noch zu DDR-Zeiten. Und dementsprechend ist er wirklich original wieder als Blickfang wieder da, wie sie da stand in Pritzen. Sie ist ja über 570 Jahre alt eigentlich und steht aber erst 24 Jahre hier.
In Spremberg können nun also die dorthin umgezogenen Wolkenberger die ehemalige Pritzener Kirche nutzen. Und da, wo die Kirche zuvor stand in Pritzen, steht nun der hölzerne Kirchturm aus Wolkenberg. Bei der Überbaggerung, wie es in der Bergmannssprache heißt, von Wolkenberg, wurde auch die Kirche abgerissen. Der Kirchturm mit Balken aus dem 15. Jahrhundert sollte erhalten werden und brauchte einen neuen Platz. Und so wurde er mit dem Hubschrauber auf den Kirchplatz von Pritzen gebracht. Denn Pritzen musste am Ende doch nicht dem Tagebau weichen. Und so gibt es das Dorf noch immer, wenn auch mit weniger Einwohnern. Der Wolkenberger Kirchturm ist nun die Dorfkirche. An das alte Wolkenberg erinnert heute, inmitten einer neu geschaffenen pflanzen- und tierreichen Landschaft, nur noch ein Kreis von Gedenksteinen. Auf ihnen ist festgehalten,
dass es hier ein Konsum gab, dass es hier ein Gut gab, dass es hier eine Gaststätte gab, dass es hier die Freiwillige Feuerwehr gab, dass es eine Schule gab. Einige Wege, die aus dem Kreis rausgehen, die deuten an, wo die Wege früher mal hingingen, nämlich zu den Nachbarorten, sprich Paprot oder in den Ort Kausche. Denn den Ort Kausche gibt es ja auch nicht mehr, der ist auch durch diesen Tagebau überbaggert worden. Ne? Oder rüber nach Spremberg oder Stradow. Ne? Also Stradow ist auch weggekommen.
Das einzige bauliche Relikt von Wolkenberg, sein hölzerner Kirchturm, weist nun in Pritzen auf das Verschwinden von Dörfern und die Rettung einer Kirche hin.
Eine Kirchturmgeschichte aus Brandenburg.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Jetzt mit ein bisschen Verschwörungstheorie. Also, radikale Umweltschützer wollen Amerika und die Welt unter ihr zerstörerisches Joch zwingen. Umweltökodiktatur. Oh oh. Da sind sich viele Evangelikale in den USA ganz sicher. Und dann gibt's auch noch das Gegenteil. Also Priester, die sich auf den Kampf gegen den Klimawandel spezialisiert haben, die sagen, es geht um die Bewahrung der Schöpfung. Klaus-Martin Höfer berichtet über Pastoren für Klimagerechtigkeit in Boston. Da predigt Pfarrer Fred Small.
Now, as a worship leader, I often find myself at a short distance.
Gottesdienst in der Arlington Street Church, einer traditionsreichen Kirche mitten im alten Stadtzentrum von Boston. Fred Small hält dort eine Predigt, was eigentlich eher selten passiert. Denn der 67-jährige Pfarrer ist meist unterwegs, allerdings als Prediger in Sachen Klimawandel. Oder genauer gesagt, es geht ihm um Klimagerechtigkeit.
Viele von uns sprechen dieser Tage eher von Klimagerechtigkeit als von Klimawandel. Es ist wichtig, den Klimawandel zu verstehen, zu akzeptieren und damit umzugehen. Doch wenn wir von Klimagerechtigkeit sprechen, sehen wir den Klimawandel in einem größeren Zusammenhang von Ungleichheit, von Unterdrückung, von Macht, von einem Ungleichgewicht. Die Opfer des Klimawandels, also diejenigen, die am stärksten betroffen sind, können am wenigsten dafür. Es ist also eine Gerechtigkeitsfrage.
Fred Small hat Jura studiert, hat dann bei einer Umweltschutzorganisation gearbeitet und 20 Jahre Musik gemacht. Die Folksong-Legende Pete Seeger bezeichnete ihn einst als einen der besten Singer-Songwriter des Landes. Dann studierte Fred Small noch einmal, und zwar Theologie in Harvard. Seit 1996 ist er Pfarrer, seit 2015 in seiner jetzigen Kirchengemeinde.
I have two principal missions.
Ich habe zwei Hauptaufgaben. Eine davon ist es, mein Bestes zu geben, um Menschen, die religiös sind, zu mobilisieren und anzuregen, politisch aktiv zu werden. Wenn wir lediglich unseren persönlichen Lebensstil ändern, werden wir den Herausforderungen nicht in einer angemessenen Weise gerecht. Ich predige also ständig, und dies wörtlich, dass Menschen, die religiös sind, sich in die Politik einmischen sollen, jenseits der vier Wände ihrer Kirche, ihrer Synagoge, Synagoge, ihres Tempels, ihrer Moschee.
Zum Beispiel, um gegen eine Pumpstation für Frackinggas zu demonstrieren, die in der Nähe eingerichtet werden soll. Auch Reverend Mariama White Hammond ist seit Jahren Klimaaktivistin. Ihre Eltern sind Pastoren in einer African Methodist Episcopal Church, einer traditionell von Afroamerikanern besuchten Kirche mit stolzer Bürgerrechtstradition. Dort war White Hammond Minister for Ecological Justice, Pastorin für Ökologiegerechtigkeit. Mittlerweile engagiert sie sich in ihrer eigenen Kirchengemeinde in einem anderen Stadtteil von Boston. Zu ihrem Umweltschutzengagement kam sie durch eine Art Bekehrungserlebnis. Nach dem Wirbelsturm Katrina war sie entsetzt über die Schäden in vielen Stadtvierteln von New Orleans, Orte, die sie kurz zuvor besucht hatte.
I started saying, you know, climate change is going to affect.
Ich habe dann angefangen zu sagen, Klimawandel betrifft alle. Aber besonders betroffen sind Gemeinden mit niedrigem Einkommen und Gemeinden, in denen Schwarze leben. Wir haben erlebt, dass die Regierung sich nicht so um diese Gemeinden gekümmert hat, wie sie es eigentlich hätte tun sollen. Vorher habe ich gedacht, ich muss mich um all die anderen sozialen Probleme kümmern. Ich habe nicht die Zeit, mich auf den Klimawandel zu konzentrieren. Aber nach Katrina habe ich gesagt, ich muss meinen Fokus auch auf den Klimawandel legen, weil die Gemeinden, für die ich kämpfe, stärker davon betroffen sind als die wohlhabenden Gegenden.
Auch Reverend White Hammond geht es nicht nur darum, auf Plastikbecher und Einkaufstüten zu verzichten. Hier geht es um konkrete Möglichkeiten, besonders Bewohnern in finanziell schwachen Lebenslagen eine Alternative zu bieten. Zum Beispiel setzt sie sich für bessere und zuverlässige Bus- und Bahnverbindungen ein, damit Menschen ihre Autos öfters stehen lassen können. Nicht nur in Boston mit seinen regelmäßigen langen Verkehrsstaus, ein sehr praktisches Anliegen. Und sie engagiert sich für mehr Solarstrom.
Ich kämpfe dafür, tatsächlich. Gestern Abend habe ich mich mit einem Politiker getroffen, um herauszufinden, wie Menschen mit niedrigem Einkommen besseren Zugang zu Solarenergie bekommen können. Ohne ein eigenes Haus ist es schwer. Wie können wir das erreichen? Solarenergie ist besser für den Planeten, besser für die Lungen. Sie verringert die Luftverschmutzung. Aber auch, weil die Solarenergie billiger sein kann als herkömmlicher Strom.
Reverend White Hammond, wie auch Fred Small, sehen ihr Engagement in ihrer religiösen Überzeugung begründet. Die gemeinsame Grundlage aller Religionen in Bezug auf Klimawandel ist für Fred Small aber viel grundsätzlicher.
Every religious tradition. Forbids theft.
Jede Religion verbietet Diebstahl. Klimawandel ist Diebstahl an den verletzlichsten Völkern des Planeten und an unseren Kindern. Jede Religion verpflichtet uns zur Erhaltung der Schöpfung, also dem, was Gott uns gegeben hat. Klimawandel dörrt die Schöpfung aus. Jede Religion gebietet uns, sich um Schwache und Hilflose unter uns zu kümmern. Klimawandel richtet die Schwachen und Hilflosen unter uns zugrunde. Wenn sich die Religionen an ihre Grundsätze halten würden, dann müssten sie den Klimawandel als eine Sache des Glaubens betrachten, als eine Sache des Gewissens und als eine des Überlebens.
Die eigene religiöse Überzeugung, welche Rolle spielt sie, wenn es um den Klimawandel geht? Dazu hat auch die Universität Yale geforscht. Matthew Goldberg vom Zentrum für Klimawandelkommunikation geht davon aus, dass 70% aller Amerikaner sich als Christen verstehen und dass die einen starken Einfluss auf politische Entscheidungen haben.
Wir haben die Teilnehmer gefragt, was ihre stärkste Motivation ist, die Erderwärmung zu verringern. Christen gaben an, Gottes Schöpfung zu beschützen, sei einer ihrer Hauptbeweggründe.
In einem zweiten Experiment wollten die Wissenschaftler herausfinden, ob Menschen durch ihre moralischen, religiösen und anderen Normen aktiver werden, wenn es um Fragen des Klimawandels geht.
Bei Christen sahen wir, dass dies überwiegend zutraf. Sie haben ihre Ansichten zu Umwelt und Klimawandel geändert. Es gibt aber viele Variablen bei diesem Effekt, zum Beispiel die bestehenden Ansichten und Informationen, die sie haben. Wenn Sie viele Anti-Umwelt-Nachrichten konsumieren, wird es schwer sein, Sie zu überzeugen. Aber wir denken, es ist ein vielversprechender Weg, die moralischen Überzeugungen anzusprechen.
Ob dies dann letztlich auch zu Entscheidungen führt, entsprechende Politiker zu wählen, ist dann noch eine weitere Frage. Umweltpastor Fred Small hat jedenfalls die Erfahrung gemacht, dass er und die anderen religiösen Führer bei vielen Abgeordneten auf ein offenes Ohr stoßen.
I do find that legislators respond very favorably.
Politiker in den Parlamenten reagieren sehr, sehr positiv, wenn Geistliche aus ihrem Wahlbezirk in ihre Büros kommen und dort über die moralischen und religiösen Gründe für Entscheidungen zum Thema Klimawandel sprechen. Es muss nur mehr davon umgesetzt werden.
Small ist nicht nur Aktivist, als Pfarrer ist er auch Seelsorger. Im privaten Gespräch mit Mitgliedern seiner Gemeinde kommen dann viele Befürchtungen über den schnell voranschreitenden Klimawandel und die andererseits langwierigen Diskussionen und Entscheidungen in der Politik zutage.
I am counseling people on climate grief.
Ich betreue Menschen seelsorgerisch, die ängstlich und verzweifelt sind wegen des Klimawandels. Die Auswirkungen des Klimawandels sind nicht nur ökologischer, wirtschaftlicher und sozialer Art, sondern auch psychologisch und geistlich, wenn Menschen den Ernst der Umstände erkennen. Manche reagieren mit starken Gefühlen, Verwirrung, Entmutigung, Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit, Depression.
Und wie kommt er selbst damit zurecht?
I distinguish hope from optimism. Optimism says, well, I think things will turn out okay.
Ich unterscheide Hoffnung und Optimismus. Wer optimistisch denkt, sagt, es wird schon irgendwie gut werden. Wer hofft, geht davon nicht unbedingt aus. Ich bin also nicht optimistisch. Wenn ich die wissenschaftlichen Erkenntnisse betrachte und das vergleiche mit dem, was ich in der Politik sehe, dann bin ich besorgt, dass es sehr schlimm werden wird. Aber ich denke auch, dass jeder von uns auch immer verantwortlich ist, sein Bestes zu tun, um Leiden zu mindern und eine Welt zu ermöglichen, in der ein Ende des Klimawandels und auch Gesellschaft und soziale Werte mit gesünderen, menschlicheren und gerechteren Beziehungen möglich scheinen.
Move us toward a healthier, more humane, more just set of relations.
Die Pfarrer für Klimagerechtigkeit in den USA bei Deutschlandfunk Kultur. Noch nie gab es so viel Kirche für die Gottesdienstbesucher. Also nicht deshalb, weil es so viele Gottesdienstbesucher gibt, sondern weil es immer weniger gibt und da bleibt einfach viel Kirche übrig. Und darum werden in den nächsten Jahren auch immer mehr Kirchen geschlossen werden. Was macht man mit den Kirchen? Man kann sie abreißen, man kann sie in Hotels umbauen, in Museen oder in was ganz anderes. Peter Kaiser jetzt über eine ehemalige Kirche im portugiesischen Obidosh. Das ist ein Städtchen, 100 Kilometer nördlich von Lissabon, wunderschön, lebt vom Tourismus und definiert sich als Literaturstadt.
Die nächtliche Seligkeit, groß zu sein, ohne etwas zu sein. Und mit einem Mal spüre ich die Erhabenheit des Mönchs in der Einsamkeit, des Eremiten in der Einöde, der weiß, dass Christus in den Steinen anwesend ist und in weltabgeschiedenen Höhlen. Fernando Pessoa, das Buch der Unruhe des Hilfsbuchhalters Bernardo Soares.
Es gab hier eine Kirche, die leer stand. 1980 wurde sie entweiht und die Kommune hat dann mit einer Buchhandlung aus Lissabon, Ler de Vagar, gesprochen, ob man nicht zusammenarbeiten könnte, um die Buchhandlung hierher zu bringen. Und so fing das Projekt an.
Fast 12.000 Menschen leben im Städtchen Obidosh in der portugiesischen Region Centro. Der Ort ist für seine erhalten gebliebenen begehbaren Stadtmauern und die Burg sowie für den historischen Stadtkern landesweit bekannt. In der Kirche Santa Maria heirateten Könige. Hier lebt man von der Landwirtschaft und dem Tourismus. Und von der Literatur, wie Obidoshs Kulturbeauftragter Lino Fernando Domingos Romão erzählt.
In Portugal ist das hier der einzige Ort, an dem Literatur eine solche Rolle spielt. Obidosh ist schon ein Meilenstein in der literarischen Szene.
Als 2013 in Obidosh über ein stadtweites Kulturprojekt nachgedacht wurde, fiel den Verantwortlichen die Kirche Santiago ins Auge.
Esta igreja data do século XII.
Diese Kirche stammt aus dem 12. Jahrhundert. Nach dem Erdbeben von 1755 wurde sie komplett neu aufgebaut. Aber es gibt in Obidosch sehr viele Kirchen. Und als sie begannen, Obidosch in ein Literaturzentrum umzuwandeln, haben sie gedacht, wir fangen mit der Kirche an. Das war 2013. Und jetzt ist eigentlich die Kirche die Hauptbuchhandlung hier.
Es ist ein seltsames Gefühl, an den Sesseln und Sofas vorbeizugehen, die in den Chören der alten Kirche stehen. Auf dem einstigen Altar stapeln sich die Bücher wie überdimensionale Kerzen. Überall auf der Empore stehen Tische mit Bücherstapeln darauf. Die gotisch wirkenden Kreuzbögen verleihen der Buchhandlung eine mystisch-sakrale Atmosphäre. Die Buchhändlerin Lucia Maria Cintra Guicino arbeitet bereits seit Beginn des Projektes hier.
Das hier ist definitiv eine weltliche Buchhandlung mit Büchern, die es nur hier und nirgendwo anders gibt, weil sie meist in kleinen Auflagen nur waren und oft schon vergriffen sind. Und es gibt Kunden, die nur deswegen hierher kommen, um eben diese besonderen Bücher zu finden.
Das sind Bücher von Luis de Camões oder João Rodrigues de Sá de Menezes. Fernando Pessoa, der große Einsame der portugiesischen Literatur, wird hier ebenso verkauft wie der einst mit der Kirche zerstrittene Literaturnobelpreisträger José Saramago.
Viele Menschen, die hier reinkommen, sind zuerst überrascht. Besonders im Sommer kommen viele, die denken, es ist eine Kirche. Die sehr Religiösen unter ihnen sind manchmal empört, dass man hier eine Buchhandlung eingerichtet hat. Ich erkläre dann oft, dass die Kirche geschlossen war, dass man sie nicht mehr betreten konnte. Wir haben hier zum Beispiel ein Original-Tempelritterkreuz, das man sonst nicht mehr sehen könnte, wenn diese Kirche nicht mehr geöffnet hätte.
Für Obidosch in Portugal war und ist die Transformation der Kirche Santiago zur Buchhandlung Grande Livraria des Santiago eine Art Zugpferd. Immer mehr Buchhandlungen eröffneten, wenn auch keine wie diese. Sie zieht Menschen an, die das Besondere suchen.
Die Leute, die deswegen hierher kommen, die suchen tiefgründige Literatur. Sie suchen Bücher, die es in keiner anderen Buchhandlung mehr gibt. Und hier gibt es eben die Chance, sie noch zu finden.
In Deutschland hat seit dem Jahr 2000 allein die katholische Kirche über 500 Kirchengebäude und Kapellen aufgegeben. Die Umwidmung einer alten Kirche zu einem Ort des Lesens und damit der Stille, wie in Obidosch, könnte eine gute Weiternutzungsmöglichkeit sein.
Eine ganz besondere Buchhandlung in Portugal, in Obidosch. Religionen von Deutschlandfunk Kultur. Im Netz und immer sonntags um 14.05 Uhr im Radio. Mein Name ist Christopher Ricke. Ich wünsche einen guten Tag.